Herzlich willkommen zum Radio Klassik Sommergespräch. Diesmal nicht aus unserem Studio am Stephansplatz in Wien, sondern wir sind hier in Traunkirchen, direkt am Traunsee. Der Traunsee ist wirklich nur einige Meter von hier entfernt. Wir sitzen hier in der Internationalen Akademie Traunkirchen und ich darf sehr herzlich den Quantenphysiker Professor Anton Zeilinger begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott, freut mich sehr, dass das Gespräch auch hier stattfinden kann. Diese Akademie dient ja der Motivation und Förderung hochbegabter junger Menschen, besonders in den MINT-Fächern, also Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik. Und das ist, finde ich, gerade passend für ein solches Gespräch, dass man auch über solche Dinge spricht.
Wir werden auf jeden Fall noch darauf zurückkommen.
Gerne.
Beginnen möchte ich mit etwas anderem. Ich habe gehört, heute ist Ihr allererster Urlaubstag. Wie viel Arbeit haben Sie denn mitgenommen in den Urlaub?
Das wage ich nicht in der Öffentlichkeit zu sagen, weil sonst meine Familie mit mir schimpft.
Ihre Frau?
Meine Frau, ja, aber nicht nur die, das geht bis zu den Enkelkindern, die das nicht mögen. Aber es ist ja so, für einen Wissenschaftler ist die Arbeit, zumindest die kreative Arbeit an wirklich interessanten Fragen, ist ja eigentlich keine Arbeit. Sondern das ist etwas, das einen packt, das man gerne macht und das man eigentlich auch nicht abschalten kann und auch nicht abschalten möchte.
Was ist Ihnen trotzdem lieber, wenn man das so sagen kann, ein Tag im Labor oder ein Tag am Traunsee?
Ich würde beides nicht missen wollen. Ein Tag am Traunsee ist sehr relaxend, sehr entspannend. Die Umgebung hier ist fantastisch und ich bin auch Segler. Das Segeln lenkt einen vollkommen ab von allen anderen Dingen. Aber ich möchte auch meine Tätigkeit als Physiker überhaupt nicht missen. Wobei an der Tätigkeit als Wissenschaftler das wirklich Spannende ist, die permanente Diskussion mit den jungen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, mit den Studenten und den Postdocs.
Sie haben gerade das Segeln erwähnt. Ist das etwas, das Sie jetzt im Urlaub auch machen werden? Was werden Sie denn, gibt es vielleicht auch ein Buch, das Sie lesen wollen im Urlaub? Haben Sie sich da etwas vorgenommen?
Mit dem, was ich für einen Urlaub vornehmen, habe ich eigentlich Schluss gemacht. Denn das widerspricht in meinen Augen der Idee eines Urlaubs. Man soll herkommen und keine Vorstellungen haben, was man machen wird. Und dann jeden Morgen oder Mittag oder was auch immer entscheidet man kurzfristig, was man tut.
Auf sich zukommen lassen.
Auf sich zukommen lassen und spontan entscheiden. Das ist ganz wichtig für mich. Oder auch nicht entscheiden. Einfach herumhängen und den Tag ohne Entscheidungen vorübergehen lassen.
Ich möchte zu etwas anderem kommen und Ihnen vorerst mal die Frage stellen, gehen Sie ab und zu bei Rot über die Straße? Ist das schon mal vorgekommen?
Absolut regelmäßig. Ich habe sogar mal, das wäre natürlich die Großmütter schimpfen mit mir, die zuhören und vielleicht andere Personen auch Großväter. Ich bin einmal bei Rot über die Straße gegangen, da war überhaupt nichts los, kein Auto und auf der anderen Seite stand eine ältere Dame mit ihrem Enkelkind und hat mit mir geschimpft, was ich für ein schlechtes Vorbild bin für das Kind. Habe ich gesagt, gnädige Frau, ganz im Gegenteil, ich glaube, ihr Enkelsohn lernt auf diese Weise, sich seine eigene Meinung und sein eigenes Urteil zu bilden.
Ich frage auch deshalb, weil es wahrscheinlich auch in der Forschung ab und zu so etwas braucht wie Regeln brechen oder vielleicht manchmal auch verrückt handeln. Verrückt handeln ist nochmal was anderes. Wie sehen Sie das? Wie sehr muss man auch Regeln brechen können, um Neues überhaupt entdecken zu können?
Verrückt handeln ist vielleicht ein bisschen zu sehr das Stereotyp eines verrückten und verwirrten Wissenschaftlers. Aber Wissenschaft an der vordersten Front ist immer das Überschreiten von Grenzen. Am einfachsten von Grenzen des gegenwärtigen Wissens, aber sehr oft auch von Grenzen, wie man so etwas, eine bestimmte Frage, üblicherweise sieht. Und plötzlich sieht es jemand anders und es kommt was ganz was Neues heraus. Das ist ein ganz wesentliches Talent, solche Grenzen zu sehen und die Intuition zu haben, wie man sie überschreiten kann. Das haben wirklich manche Leute, manche Menschen haben das stärker, manche haben es weniger stark. Und wenn jemand dieses Talent hat, Grenzen zu überschreiten, dann macht das nicht nur in der Wissenschaft.
Das hat mit Gespür zu tun, mit Intuition, sagen Sie, dass man Neues. Ich stelle mir das wirklich sehr schwierig vor, dass man etwas entdeckt, das es so derzeit nicht gibt. Es gibt es zwar auf der Welt, aber es widerspricht, wie in der Quantenphysik, teilweise auch völlig gängigen Vorstellungen. Wie kann man das dann überhaupt fassen?
Es ist Intuition und es gibt hier offenbar eine Intuition, die abseits der logischen Denkregeln stattfindet. Das ist sicher so etwas wie ein assoziatives Denken. Sehr wichtig ist, Grenzen zu sehen darin, wo Dinge bisher miteinander verbunden waren. Also Zusammenhänge zu sehen von Dingen, wo Leute glauben, das hat nichts miteinander zu tun. Das kann ganz interessant sein. Das kann zu was Neuem führen. Und letztlich lässt sich's aber nicht wirklich methodisch genau erfassen. Das heißt, es gibt keine Regeln grundsätzlich, wie man auf wirklich was Neues kommt.
Zweifeln Sie da manchmal auch an Ihrem eigenen Verstand, wenn Sie Dinge entdecken oder Zusammenhänge entdecken, die es so vielleicht gar nicht geben kann, rein vom Hausverstand her?
Nein, das Wesentliche ist, ich sage immer, Ideen haben eine sehr hohe Säuglingssterblichkeit. Das heißt, man muss auch in einer Arbeitsgruppe wie in meiner, muss man dafür sorgen, dass ein Klima vorhanden ist, das für jede Idee positiv ist. Auch wenn sich die Idee dann vielleicht nach einem kurzen Gespräch mit Kollegen oder Kolleginnen als doch nicht so gescheit herausstellt, nicht? Insofern zweifelt man dann an dem, wie man es bisher überlegt hat. Aber man kann es ja ohne dies nicht von vornherein rein logisch begründen. Es gibt wunderschöne Beispiele, wo jemand eine Idee hatte und wo die sofortige Reaktion war, das ist eigentlich ein Unsinn. Besonders wie der das begründet, ist ein Unsinn.
Und
dann stellt sich heraus, das ist ja schwierig, das kann in der Quantenmechanik so neue, für neue Ideen für neue Experimente, jetzt könnte ich das ausprobieren, nicht? Und dann sagt er, ja, aus dem und dem Grund. Der Grund hat sich immer wieder als falsch herausgestellt, die Idee aber als richtig. Und das ist hochspannend. Das heißt, es läuft in unserem Gehirn etwas ab, das uns neue Ideen finden lässt, wo aber die Begründung im logischen Sinn gar nicht da ist in dem Moment, sondern die kommt später, die kommt dann ganz langsam im Nachhinein.
Da braucht man auch Vertrauen?
Man braucht ein gewisses Vertrauen. Ja, es funktioniert halt gelegentlich und das ist gut. Ich meine, es ist ein bisschen wie Goldsuche, das ist ein bisschen Platz, der Vergleich, ist mir klar. Aber gelegentlich ein Golden Nugget reicht.
Gibt es bestimmte Orte oder Zeitpunkte, wo Ihnen Ideen leichter einfallen? Manche sagen ja auch, manchmal muss man eine Nacht drüber schlafen, man kennt das ja auch von anderen Dingen. Ist das bei Entdeckungen ähnlich?
Da habe ich noch keine Systematik gefunden. Das Wesentliche ist, viele Ideen entstehen in zwei Situationen. Die eine Situation ist, wo man glaubt, man ist sozusagen offline, man denkt gar nicht darüber nach. Zum Beispiel in einem Konzert oder wo auch immer. Und plötzlich kommt's. Plötzlich hat man eine Idee. Halt das könnte man überlegen. Das könnte funktionieren. Und das Zweite, ganz wesentlich, ist die Diskussion mit meinen jungen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wo dann eine Frage die andere gibt und dann werden oft ganz verrückte Ideen geboren und stellt sich heraus, das funktioniert doch nicht so. Dann kommt jemand anderer mit einer anderen Idee und so weiter. Das sind die beiden wichtigsten Situationen eigentlich. Sich hinsetzen und sagen, da will ich jetzt sozusagen eine Idee haben, das funktioniert grundsätzlich nicht.
Sie sind im gleichen Jahr wie Kardinal Christoph Schönborn geboren, 1945. Kardinal Christoph Schönborn hat wie Sie letztes Jahr seinen 70er gefeiert und Sie haben ihm ein besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht, eine Formel. Wissen Sie, hat der Kardinal diese Formel schon enträtselt?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe darüber mit ihm noch nicht gesprochen. Jetzt weiß ich offen gestanden gar nicht mehr, welche Formel das war. Ich müsste nachsehen. Ich glaube, das war die Verschränkung. Das war die Verschränkung von drei Teilchen, glaube ich. Die habe ich ihm aufgeschrieben.
Schenken Sie öfter Formeln zu Geburtstagen?
Na, ich wurde eingeladen, etwas beizutragen für diesen kleinen Sammelband. Und das ist natürlich am besten, wenn man etwas beiträgt, das einem selber wichtig und für einen selber zentral ist.
Gibt es eine Formel, die Sie gerne selbst entdeckt hätten?
Eine Formel würde ich nicht sagen, eine Idee. Gelegentlich kommt es vor, dass man eine wissenschaftliche Publikation liest und sich denkt, na, auf das hätten wir eigentlich auch kommen können. Das heißt, da ist uns die Frage nicht gekommen. Sehr oft ist es so, dass in dem Moment, wo man die Frage hat, hat man auch die Antwort und man weiß, das ist wichtig. Das gibt es immer wieder, das ist ganz klar. Aber es ist auch positiv, das ist ein Teil des wissenschaftlichen Prozesses, dass er international ist. Es gibt keine nationalen Unterschiede, das ist vollkommen egal, ob jemand aus China ist, aus Afrika oder aus Österreich. Vollkommen offen, die Dinge werden offen publiziert. Und dann sieht man halt gelegentlich wunderschöne Dinge, die andere gemacht haben.
Ist das auch der Grund, warum Sie immer noch in Österreich sind? Sie könnten ja überall wahrscheinlich tätig sein auf der Welt. Haben sich trotzdem dazu entschieden, hier zu bleiben in Österreich?
Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Ich stand mit meiner Familie vor der Entscheidung, in den USA zu bleiben oder nach Europa, insbesondere Österreich, zurückzukommen. Und ich muss sagen, ich bin einfach Europäer, ich bin einfach Österreicher. Ich fühle mich hier wohl. Das ist sozusagen meine Welt. Hier bin ich aufgewachsen. Und ich bin froh, dass meine Familie auch hier ist. Das ist nichts Negatives über andere Länder. Genauso, ich habe entdeckt, dass ich die Großstadt benötige für mein Leben, für mich selbst. Das war mir nicht bewusst. Das lernt man auch, wenn man mal weg ist und das plötzlich vermisst. Was auch wichtig ist, ist Wien, und das ist für mich ein zentraler Punkt gewesen, auch damals, wie die Entscheidung gefallen ist. Wien hat eine sehr, sehr große intellektuelle Tradition. Eine Tradition auch in der Physik natürlich. Berühmte Namen wie Erwin Schrödinger, der auf dem 1000-Schilling-Schein war, nicht, und ähnliche Personen. Hat eine sehr große naturwissenschaftliche Tradition, die aber verbunden war immer schon auch mit einer Tradition, sehr tiefe philosophische Fragen oder weltanschauliche Fragen damit zu verbinden. Und das ist etwas, das gibt es in dieser Stärke sonst nirgends.
Ich möchte zur Quantenforschung kommen. Sie beschäftigen sich ja mit Dingen, die man nicht sehen kann. Wenn Sie ein Kunstwerk, ein Bild malen würden von so einem Quant, wie würde denn das aussehen?
Das ist eine ganz gute Frage, ja. Mich fragen das auch immer wieder Künstler. Was sind sehr interessiert an diesen Dingen. Ich habe schon oft Gespräche mit Künstlern gehabt. Wobei es sozusagen darum geht, was Grundsatzfragen ist. Was ist Wirklichkeit? Was können wir über die Wirklichkeit aussagen und solche Dinge? Ein Quant selbst kann man nicht darstellen. Das ist eine abstrakte Informationseinheit sozusagen. Da kann man kein Bild machen. Das ist etwas, das
ein abstraktes Bild vielleicht, oder?
Ja, aber dann ist natürlich Willkürlichkeit angesagt, nicht? Dann kann man behaupten, ja, das ist ein Quant, aber es könnte genauso gut was anderes sein. Ich meine, wobei ich abstrakte Kunst durchaus schätze, aber ich würde das nie als Bild eines Quants bezeichnen.
In Ihrer Forschung geht es ja auch darum, diese Quanten zu verstehen. Ist es schwieriger, ein Quanten zu verstehen oder Menschen? Oder ist das, kann es vielleicht auch so sein, dass uns Quanten helfen können, Menschen besser zu verstehen? So quasi, dass die auch etwas aussagen über unser Alltagsverständnis?
Das Letzte wahrscheinlich nicht. Die Quantenphysik hat mit unserem Alltagsleben nichts zu tun. Das glaube ich. Es gibt Leute, die von einem Quantenbewusstsein reden und solchen Dingen, aber das ist in meinen Augen nicht viel mehr als schöne Worte. Ja, wenn Sie fragen, was ist schwerer zu verstehen? An der Quantenphysik ist das Problem, dass einige der Dinge, die sie richtig beschreibt, mathematisch richtig beschreibt, unserer Alltagsweltanschauung und dem sogenannten gesunden Menschenverstand widersprechen. Nicht, dass ein Gegenstand gleichzeitig an zwei Orten sein kann, sowas ist irgendwie wirklich verrückt sozusagen. Es geht nicht nach üblichem Verständnis. Das heißt, man muss im üblichen Verständnis dann die üblichen Bilder, die wir haben von der Wirklichkeit, aufgeben. Aber daran gewöhnt man sich. Ob man Menschen damit verstehen kann, das glaube ich nicht.
Welche Bilder werden durch die Quantenphysik noch umgeworfen?
Es gibt diese berühmte Verschränkung, wo zwei Quantensysteme, zwei Teilchen, aber es geht schon für relativ massive Teilchen, miteinander so zusammenhängen, dass die Messung an einem den Zustand des anderen ändert, ganz egal wie weit es weg ist und ohne dass zwischen beiden eine Verbindung da ist. Dieses Phänomen zum Beispiel bedeutet, dass wir entweder von unseren Vorstellungen über Raum und Zeit Abschied nehmen müssen, das heißt, zwei Orte sind vielleicht nicht so getrennt in gewissen Situationen, wie wir es glauben, in irgendeiner Form, oder von unseren Vorstellungen der Wirklichkeit, dass das, was wir beobachten, nicht Wirklichkeit war, ehe wir die Messung gemacht haben. Eines von beiden oder vielleicht beides geht nicht. Ich bin immer der Anhänger von möglichst radikalen Positionen. Ich glaube, beides geht nicht. Ich glaube, wir brauchen eine neue Weltsicht, wo wir unsere Vorstellungen von Wirklichkeit ändern und wo wir auch unsere Vorstellungen von Raum und Zeit ändern.
Was kann man denn jetzt schon ungefähr absehen? Wie sehr wird denn diese Forschung unseren Alltag auch verändern? Es gibt so Wörter wie Quanteninternet, Quantenkryptographie.
Also derzeit wird sehr intensiv geforscht, weltweit, mit sehr großem finanziellen Einsatz zur Entwicklung von Quantenkommunikation, also Informationsübertragung mit einzelnen Lichtteilchen. Das sind ja Quanten. Licht ist ja als Teilchen aufgebaut. Es wird sehr viel geforscht in Richtung Quantencomputer, die Probleme lösen könnten, die man mit bestehenden Computern nicht lösen kann. Und es gibt keinen Grund, warum diese Forschungen nicht zum Erfolg führen werden. Sondern es gibt keinen grundsätzlichen Grund, wenn man sagt, na, das kann aus dem und dem Grund nicht funktionieren. Ich persönlich glaube, dass es sehr wohl Quanteninformationstechnologie geben wird und dass die wahrscheinlich sogar die beherrschende Technologie in 50 oder 100 Jahren sein wird und die heutige Informationstechnologie ablösen wird. Das heißt, es wird eine ziemlich große Änderung unserer gesamten Informationsinfrastruktur bedeuten, aber es wird dann vielleicht auch eine Änderung unseres Denkens bedeuten, wenn Quantenphänomene Alltag sind. Und ich sage immer meinen Leuten, ihr müsst jetzt schon nachdenken, nicht über technische Anwendungen, sondern wenn wir Spielzeug bauen für Kinder, das auf Quantenprinzipien beruht, was würden wir dann machen?
Und, was kommt
das
da
kommt,
raus?
Das kommt in der Zukunft. Ja, vorläufig kommen nur sozusagen vordergründige Ideen heraus, nicht? Das ist, obwohl schon allein das lustig wäre, wenn man Würfel hätte, die sich nach dem Prinzip der Verschränkung verhalten. Also wenn ich zwei Würfel hätte, die immer die gleiche Zahl liefern, ganz egal, wie weit sie voneinander entfernt sind. Und da die Reaktionen der Kinder zu sehen, das wäre fantastisch.
Man könnte dann auch über Distanzen hinweg miteinander spielen vielleicht.
Man könnte miteinander spielen. Man kann allerdings nicht Informationen schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übertragen. Das kann man nicht. Aber man könnte miteinander spielen. Ja, richtig, da könnte man neue Spiele machen.
Haben Sie manchmal in Ihren Forschungen das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun? Also Sie haben vorhin auch erzählt davon, dass Sie sind sehr nah an den Grenzen des Wissens, des Erfassbaren. Es wird ja auch etwas entstehen aus dem Entdeckten. Friedrich Dürrenmatt, die Physiker fallen einem da auch ein. Einmal Gedachtes kann man nicht mehr zurücknehmen aus der Welt. Und kommt man da manchmal auch Gott zu nahe sozusagen? Also wie ist es mit der Verantwortung?
Also das ist eine hochinteressante Frage. In der Grundlagenforschung, die wirklich Grundlagenforschung ist es so, dass es nicht absehbar ist, welche Anwendungen das haben wird. Und es lässt sich nicht trennen, die Anwendung für etwa militärische Zwecke und die Anwendung für friedliche Zwecke lässt sich nicht in der Forschung von vornherein so lenken, dass nur das eine herauskommt. Ich meine, in meiner berühmtes Beispiel ist, wenn wir uns anschauen, die Kernphysik, nicht? Die hat auf der einen Seite zur Atombombe geführt, aber auf der anderen Seite auch zum Kernspintomographen, der also in zig Spitälern steht und täglich Menschenleben rettet. Und das hätte man von vornherein nicht sagen können, wir lenken die Forschung so, dass nur der Kernspintomograph herauskommen kann und nicht auch die Atombombe. Für mich ist das Wichtige hier, und da sind wir alle gefordert, ist die demokratische Kontrolle des Einsatzes wissenschaftlicher Resultate. Das ist ganz zentral wichtig und das ist sowohl in der Physik wichtig als auch in der Biologie und so weiter und so fort. Und in dem Sinn halte ich es für bedeutsam, dass wir unsere demokratischen Systeme noch mehr stärken, als es derzeit der Fall ist.
Wie ist es auch ganz grundsätzlich in Ihrer Forschung, wenn man eben so an den Grenzen des Verstehbaren dran ist, kommt man da dem Glauben, dem Göttlichen näher oder ist es vielleicht genau im Gegenteil so, dass man sich entfernt?
Weder noch. Also es gibt Naturwissenschaftler, die sind sozusagen in der Wolle gefärbte Atheisten, völlig klar. Und genauso gibt es Naturwissenschaftler, die religiös sind, so wie andere Menschen auch. Es ist sozusagen jedermanns eigene Position, ob man zum Beispiel in der Schönheit der Naturgesetze sich fragt, und das muss doch von irgendwo herkommen, oder man sagt sich, so ist halt die Welt und ich brauche keine weitere Ursache. Das heißt, wenn man behauptet, dass eine Wissenschaft atheistisch macht, dann ist das genauso falsch wie die umgekehrte Position.
Sie sagen in Interviews immer wieder, Gott kann man naturwissenschaftlich nicht entdecken. Was ist denn für Sie Gott?
Gott kann man naturwissenschaftlich nicht entdecken im Sinne von Beweisen. Weil das wäre für mich auch das Ende von Religion als Glauben, wenn es naturwissenschaftlich nachweisbar wäre. Ja, was ist Gott? Das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass wir Menschen, und das ist, glaube ich, ein Fehler, der in allen Religionen passiert, viel zu viel darüber reden und viel zu viel Definitionen machen. Also Gott ist allwissend und allmächtig und so weiter und so fort. Ich bin da eher Anhänger einer mystischen Position. Ich finde, Gott kann man empfinden, aber man soll über ihn nicht viel reden.
Herr Professor Zeilinger, wann haben Sie denn das letzte Mal in den Sternenhimmel geschaut, bewusst?
Vor 3 Tagen haben wir den Mond angeschaut. Ich habe ein schönes Teleskop hier. Ich habe mir den Mond angeschaut, das war gerade Halbmondphase, so ungefähr. Und da sieht man wunderbar die Berge am Mond und so weiter. Und das ist fantastisch.
Sieht man hier den Sternenhimmel noch?
Ja, absolut. Also hier am Traunsee, da ist die Grenze sozusagen zwischen den Gebieten, wo es eine starke Lichtverschmutzung gibt, und dann die Alpen, wo es sehr viel besser ist, nicht? Und diese Grenze läuft ziemlich quer durch den Traunsee. Also kommt es dann auf den Tag an und es kommt darauf an, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist, ob der Himmel schön dunkel ist oder ob es nicht ist.
Wenn man in den Sternenhimmel blickt, ins Universum blickt, kommt auch so etwas wie ein Staunen. Nicht immer, wenn man das wissenschaftlich betreibt, hat man einen anderen Blick, aber man kann in ein Staunen kommen. Kennen Sie dieses Gefühl?
Also wenn man wissenschaftlich hinaufsieht, dann kommt man noch mehr in Staunen, als wenn man als Laie hinaufsieht. Das ist völlig klar. Ich meine, das Universum ist dermaßen fantastisch und wunderbar. Und wir haben derzeit ein goldenes Zeitalter der beobachteten Astrophysik und Astronomie. Wir entdecken Arten von Sternen, Sternsystemen, Galaxien, die unsere Fantasie nicht ausmalen konnte. Und es ist unglaublich, wie reichhaltig dieses Universum ist.
Jetzt ist es so, dass man in vielen Gebieten Europas, vielen Städten, in Wien sowieso, diesen Sternenhimmel nicht mehr sehen kann, eben durch die Lichtverschmutzung. Glauben Sie, verlieren wir damit auch dieses Staunen für die Welt?
Also ich würde sagen, um zu staunen, braucht man nicht den Sternenhimmel. Um zu staunen, brauche ich nur auf einen Kinderspielplatz gehen und den Kindern zuschauen. Dann komme ich schon in Staunen, wie das funktioniert, wie die miteinander wechselwirken und so weiter und so fort. Allein das ist wunderbar und fantastisch, um nur ein Beispiel zu nennen.
Es geht um Beobachtung und bewusstes Wahrnehmen.
Es geht um bewusstes Wahrnehmen und es geht um die Tatsache, dass, wenn man genau genug sieht, alle Dinge so komplex sind, dass man sich darüber nur wundern kann.
Herr Professor Zeilinger, danke schön für das Gespräch und ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub.
Ja, danke und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag hier am Traunsee.
Danke.